Ein Leben, ein Werk, ein Schicksal. Alles ist persönlich. Persönlich heute mit Burkhard Müller-Ulrich.
Mein heutiger Gast ist ein akademischer Philosoph und ein Medienstar. Er ist einer der prominentesten Repräsentanten bundesrepublikanischen Denkens und zugleich einer der prominentesten Analytiker und Kritiker desselben. Er war Professor, erst in Essen, dann in Berlin, wo er vor 8 Jahren emeritiert wurde. Herzlich willkommen, Norbert Bolz.
Seien Sie herzlich gegrüßt.
Herr Bolz, ich hoffe, ich habe mir im Verlauf der vielen Jahre und Jahrzehnte, die wir einander kennen, so viel Vertrauen bei Ihnen erschlichen, dass Sie mir ein bisschen Ihr Herz öffnen. Denn das ist ja der Stil und das Ziel dieser Sendung. Wir wollen nicht nur über Werk und Wirkung reden, sondern auch über das Privatleben oder besser über das Seelenleben. Ich will noch vorausschicken, dass ich Ihnen sehr dankbar bin, weil Sie dem Kontrafunk von Anfang an zugewandt waren, sowohl als Gast meiner Sonntagsrunde als auch als Interviewpartner in den aktuellen Sendungen und vor allem als Autor unserer Sendereihe Audimax, das Kontrafunkkolleg. Sie haben dort fast 2 Jahre lang mit einer uhrwerksmäßigen Regelmäßigkeit jeden Monat einen einstündigen Vortrag extra für uns geschrieben und gesprochen. Und ein halbes Dutzend dieser Vorträge haben wir übrigens auch als CD veröffentlicht. Diese CD-Kassette, so viel Werbung muss sein, kann man in unserem Kontrafunk-Webshop kaufen. Der Titel dieser Produktion lautet »Gut macht böse«. Ich glaube, dieser Titel hatte Ihnen gefallen. Warum eigentlich?
Ja, die Gutmenschen sind eins meiner großen Interessen seit vielen, vielen Jahren. Ich war immer fasziniert von einem Satz, der Mark Twain zugeschrieben wird, dass gute Menschen von der schlimmsten Sorte seien. Das war eine Erfahrung, die ich selbst auch immer wieder gemacht habe. Und das wirft ein interessantes Licht auf das Selbstverständnis der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg, denn man will ja Weltmeister im Guten sein oder werden. Und das könnte bedeuten, dass wir wieder auf dem besten Weg sind, Weltmeister im Bösen zu werden.
Ich hatte ja eben schon Ihre Pünktlichkeit und Regelmäßigkeit der Manuskriptablieferung erwähnt. Das ist ja nun bei kreativen Leuten, weiß Gott, nichts Selbstverständliches. Woher kommt das bei Ihnen?
Ja, das ist vielleicht noch ein Schülerzug an mir. Ich habe immer gerne mit Deadlines gearbeitet, also dass man mir sagt, schreiben Sie bis dahin das und das. Ich habe ja auch für Ihre Sendung hin und wieder mal einen Kommentar geschrieben, da geht's gewissermaßen von heute auf morgen. Sowas gefällt mir eigentlich ganz gut. Also ich weiß nicht, woran es liegt, aber eine Deadline hilft mir. Also es ist für mich auch bei Einladungen so, dass ich lieber zusage, morgen zu kommen, als in 3 Monaten. Ja, vielleicht sind Sie Psychologe genug, um das zu erläutern, aber mir hilft das sehr. Also ich komme mit Kurzfristigkeit, mit klaren Terminen, vor allen Dingen auch dann mit Vorgaben, wie lange soll die Sache sein, wie umfangreich soll der Text sein, komme ich eigentlich wunderbar klar. Also je mehr Freiheit man mir gibt in meinem schöpferischen Tun, umso unruhiger und ja, unklarer wird mir alles. Also das ist schon ganz sinnvoll für mich, zu bestimmten Terminen bestimmte Dinge abzuliefern.
Ich überlasse es gern unseren Hörern zu psychologisieren und zu interpretieren. Wir liefern hier nur die Datengrundlage gewissermaßen. Aber man kann es ja auch umdrehen. Wie ist das umgekehrt? Sind Sie ungeduldig mit Menschen, die dann anders sind, also die zum Beispiel nicht so pünktlich sind?
Jetzt gäbe es die großartige Möglichkeit, eine Antwort zu geben, die auf jedem Fragebogen gewissermaßen steht, haben Sie auch eine schlechte Eigenschaft und alle stürzen sich dann auf die Auskunft, ich bin ungeduldig. Das ist ja in Wahrheit dann ein Selbstlob, ein verdecktes Selbstlob, weil man damit irgendwie signalisiert, dass man ja unglaublich hellwach und produktiv ist. Ja, aber es ist wirklich so, dass Ungeduld sicher ein bisschen mir das soziale Leben oft schwer macht, um es an einem Beispiel festzumachen. Es fällt mir sehr schwer, in Warteschlangen zu stehen. Und es ist oft so, dass ich lieber verzichte auf irgendein Angebot, als mir diese Tortur mir zuzumuten, worunter vor allem meine Frau leidet, die gerne häufiger mit mir in ein Museum gehen würde. Ich wäre zwar auch gerne im Museum, aber ich stelle mich nicht so gerne in die Schlange und die Schlangen werden nach unserer Erfahrung der letzten Jahre immer länger. Also da steckt auch eine gewisse Schwäche oder irgendein für die Psychologen unter unseren Zuhörern sicher ausdeutbarer Sachverhalt.
Ja, die Schlangen werden immer länger und wir werden immer älter. Und da greift natürlich auch eine Veränderung, nämlich man bekommt vielleicht ein dringenderes Gefühl vom Wert der verrinnenden Zeit.
Das ist wahr. Ja, Endlichkeit ist ein Thema, das man natürlich mit fortschreitendem Alter immer mehr ins Zentrum rückt. Da hilft übrigens ausnahmsweise mal Philosophie, die sonst nicht so furchtbar viel hilft.
Oh.
Im Alltag meine ich, denn die Philosophen, einige jedenfalls, haben immer ein sehr intelligentes Loblied auf die Endlichkeit angestimmt und mit dem einfachen Grundgedanken, der ja auch wirklich leicht nachvollziehbar ist, dass Endlichkeit die Dinge wertvoll macht. Also wie Knappheit ja prinzipiell alles wertvoll macht. Und die knappste aller Knappheiten ist eben die knappe Zeit, die knappe Lebenszeit. Ja, und daraus könnte man natürlich auch wunderbare Entschuldigungen drechseln für die eigene Ungeduld. Aber es ist schon so. Leute, die einem Zeit rauben durch ihre Form der Persönlichkeitskulte, die finde ich besonders ärgerlich, weil das sind wirklich Attentate auf unsere knappste Lebensressource.
Ich reite noch ein bisschen auf der Zeit herum. Sie hatten ja extra einen sehr frühen Termin erbeten. Wir produzieren jetzt schon um 7.30 Uhr morgens. Ist das frühe Aufstehen bei Ihnen ein Wesensmerkmal?
Das kann man nicht sagen. Ich schlafe sehr gerne, aber das ist irgendwie Jahreszeit angepasst. Also das liegt vielleicht auch an dem Schlafzimmer, das ein bisschen ungewöhnlich hell wird morgens. Also die Sonne scheint direkt nach dem Sonnenaufgang direkt herein und weckt mich. Und ich passe mich dem an. Also ich genieße das sehr. Und ich habe dann auch umgekehrt keine Probleme, um 21.30 Uhr wieder ins Bett zu gehen. Also wenn ich um 5 Uhr aufgestanden bin, warum nicht? Also es ist ein Genuss, Rentner zu sein oder Pensionär zu sein. Ich möchte keine Minute schönen Sonnenscheins versäumen gewissermaßen und werde nach diesem Interview mich auch gleich wieder draußen hinsetzen.
Da Sie gerade den schönen Sonnenschein erwähnt haben, also eines Ihrer, ich würde fast sagen, optischen, ikonografischen Merkmale ist ja die Bräune, die Gesichtsbräune. Sie sind ein Sonnenliebhaber, nehme ich mal an.
Absolut, ja. Wie gesagt, wir kommen von der Psychologie gar nicht mehr los. Sonnenkult ist noch nett gesagt. Man könnte das auch so eine Art Fixierung nennen. Freud hat ja mal gemeint, dass Menschen, die so auf die Sonne fixiert sind, im Grunde gegen ihren Vater kämpfen. Also, dass das irgendwie ein Vatersymbol ist und man vielleicht, indem man sich der Sonne aussetzt, zeigen will, dass man dem eigenen Vater gewachsen ist oder ihn besiegen kann. Das hat mir immer sehr gut gefallen, obwohl es, glaube ich, auf unsere Familiengeschichte nicht richtig passt.
Das klingt auch ein bisschen hergeholt, ja.
Wie vieles. Aber es hat mir, ich fand es immer sehr schön. Aber nein, im Ernst, es ist so, ich liebe das und von klein auf, ich stamme ja nicht aus Berlin, sondern aus der Pfalz. Wir hatten eigentlich immer fantastische lange Sommer. Meine Eltern haben mich von früh an immer in den Urlaub nach Spanien mitgenommen. Und das ist auch heute noch so, dass meine Frau und ich eigentlich jede sich bietende Gelegenheit nutzen, um mit einem Billigflug nach Mallorca zu kommen. Aber auch, wie gesagt, wir haben einen Garten und da bin ich auch ständig draußen. Also ich arbeite auch im Garten. Schreibe dort auch. Und das ist, wie gesagt, eine große Lebenslust.
Jetzt haben Sie auch Ihre Kindheit erwähnt. Also Sie stammen aus der Pfalz. Sie sind in Ludwigshafen geboren. Eine Stadt, die man jetzt nicht zu den ästhetischen Perlen Deutschlands rechnen würde.
Ja.
Erzählen Sie doch mal, wie das war in der Schule und in der Kindheit.
Ja, es gab schon in meiner Jugendzeit in Ludwigshafen also als ich anfing, den Spiegel zu lesen, vielleicht so mit 15 oder so, gab es einen Artikel im Spiegel über Ludwigshafen, Deutschlands hässlichste Stadt. Also damals schon. Hm. Und das war auch die reine Wahrheit. Nur das hat nicht das Leben dort zum Ausdruck gebracht. Ich habe das Leben dort auch damals sehr genossen, auch in Ludwigshafen. Die Hässlichkeit der Stadt hat ja nichts daran geändert, dass die Leute damals unglaublich nett waren und man mit denen prima auskam. Es gab sehr viele Gastarbeiter, wie die doch damals hießen, bei denen immer auffällig war, dass sie zwar so gut wie kein Hochdeutsch konnten, aber hervorragend Pfälzisch. Und das war für mich immer das Gefühl, da gelingt die Integration. Das lag ganz schlicht daran, dass sie alle in der BASF gearbeitet haben. Also die BASF hat alles beherrscht, von dem Leben der Arbeiter bis hin zu den Tennisplätzen, die es dort gab. Die BASF hat dafür gesorgt, dass man in den Baggerseen wunderschön schwimmen konnte, ohne von Mücken belästigt zu werden. Also es war so der gute große Bruder. Und das ist natürlich mittlerweile alles zusammengebrochen. Ich komme nur noch selten hin, aber es wird, wenn man so will, von Jahr zu Jahr katastrophaler. Aber man darf eben, wie gesagt, das heutige Ludwigshafen nicht mit dem meiner Jugend verwechseln. Das Tolle war an Ludwigshafen, man war praktisch fahrradmäßig schnell in Heidelberg, genauso schnell in Bad Dürkheim oder eben im Pfälzerwald. Und am Rhein war es immer schon romantisch. Also eigentlich eine fantastische Zeit auch. Und ich bin also nicht deshalb nach Berlin gegangen, weil mir Ludwigshafen nicht gefallen hätte. Ich wäre ewig dort geblieben. Ich habe ja auch in Mannheim erst angefangen zu studieren.
Ihr Vater war Chemotechniker, habe ich gelesen. War der auch bei der BASF?
Ja, ganz genau. Also Chemotechniker ist praktisch dazu aufgestiegen. In meiner Familie gab es niemand, der einen höheren Schulabschluss hatte, geschweige denn Universitätsabschluss. Das waren also alles wirklich, das ist eine proletarische Familie gewesen, das kann man so sagen. Und aber den Aufstieg erlebt haben und ein Auto nach dem anderen, immer eins ein bisschen größer als das andere, hat dann die Fahrten nach Spanien ermöglicht. Also eigentlich eine runde, schöne Kindheitsgeschichte. Und ich wäre wahrscheinlich gar nicht von der Pfalz weggegangen, wenn ich nicht so eine Fluchtbewegung weg von der Bundeswehr gemacht hätte.
Naja, also der Aufstieg zeigt sich ja dann auch darin, dass der Sohn aufs Gymnasium ging. Und sind Sie das einzige Kind?
Ja.
Und auf diesem Gymnasium jetzt, hatten Sie das Gefühl, dass Sie quasi eine elterliche Last, eine Delegation da zu tragen haben?
Nein, so hatte ich das nie empfunden, aber ich habe auch damals schon gemerkt und im Rückblick natürlich wird es noch viel stärker, dieses Gefühl, dass meine Eltern zu denen gehörten, das war gar nicht so selten damals, die wirklich alles in ihre Kinder investiert haben. Also meine Eltern konnten mir nicht helfen bei den Schulaufgaben, aber sie haben praktisch alles getan. Also ich weiß noch, dass meine allererste Klassenarbeit im Gymnasium eine Englischarbeit war und ich hatte eine 6. Also sowas gibt's heute wahrscheinlich gar nicht mehr. Und meine Eltern konnten mir ja nicht helfen in Englisch. Niemand konnte auch nur ein Wort. Aber sie haben dann eben ihr Geld da zusammengekratzt und mir eine sehr hübsche, übrigens, wie ich mich erinnere, Nachhilfelehrerin in Englisch gegeben, sodass ich dann also diese Klasse doch noch geschafft habe. Und also es war nie so, dass sie was erwartet haben von mir, überhaupt nicht. Sondern sie waren nur stolz und froh, dass ich da durchgereicht worden bin bis zum Abitur, ohne sitzen zu bleiben. Das war für sie natürlich eine tolle Geschichte und für mich erst recht. Wie ja überhaupt diese Zeit für Jüngere unvorstellbar sein muss. Also wir waren um 13 Uhr mit der Schule fertig, jeden Tag, und haben dann vielleicht so eine Stunde lang Hausaufgaben gemacht und den Rest der Zeit auf den Straßen rumgespielt. Und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Auf den, Achtung Wortspiel, berühmten Bolzplätzen.
Ja, genau. Ja, wo dann diese Illusion, ich könnte Fußballspieler werden, entstanden ist. Aber ja.
Ich spüre Zuneigung in Ihren Worten, wenn Sie über Ihr Elternhaus sprechen. Das ist ja schon mal eine interessante Information. Das hat ja auch nicht jeder. Trotz Freudscher Sonnentheorie scheinen Sie da keine Probleme mit dem Vater zu haben.
Ja, doch, natürlich schon. So wie das wohl auch normal ist. Und das hat mit dem realen Verhalten der Menschen ja gar nichts zu tun. Also mein Vater war einfach gebrochen vom Zweiten Weltkrieg. Er hat eine schwere Schussverletzung gehabt da. Und also das kam, er war so ein typischer SPDler, der aus reinstem Herzen heraus nie wieder Krieg. Also die wenigen politischen Botschaften meines Vaters, die bestanden im Wesentlichen darin. Und ja, wie gesagt, gebrochen vom Krieg und überglücklich, dass es dann diesen verblüffenden Wohlstand gab, an dem ich dann ja auch noch teilhaben durfte. Also bescheidener Wohlstand, aber immerhin. Und ich habe im Nachhinein natürlich erst begriffen, was sie da für mich alles getan haben. Und könnte ich im Nachhinein noch dankbarer sein, als ich es war, würde ich es unheimlich gerne sein. Reibereien gab es dann natürlich immer, das ist ganz klar. Aber ja, so im Rahmen dessen, was normal war, glaube ich, in ähnlichen Familien.
Also alles in allem eine für die Bundesrepublik Deutschland der Nachkriegszeit relativ typische Aufstiegsgeschichte und auch, Sie haben es selbst gesagt, eine typisch sozialdemokratische Nachkriegsgeschichte.
Absolut. Ich muss auch sagen, dass die reine Tatsache, dass ich überhaupt aufs Gymnasium kam, ich nur den Sozialdemokraten zu verdanken habe, die damals nämlich so eine Initiative starteten, möglichst viele Leute ans Gymnasium zu bringen. Also ich war von meinen Volksschulleistungen her überhaupt nicht prädestiniert fürs Gymnasium, habe ja, wie ich es ja auch angedeutet habe vorhin, enorme Startschwierigkeiten gehabt. Es waren riesengroße Klassen. Es gab zum Glück noch untalentiertere als mich. Das heißt, die Leute, die durchgefallen sind, die haben sich dann also unterhalb meines Niveaus noch bewegt. Aber ich bin nur sehr, sehr langsam in eine Welt hineingewachsen, die ich dann später von Freunden als Selbstverständlichkeit erfahren habe, so sagen wir mal Bildungsbürgertum. Also ich hatte später dann viele Freunde und Bekannte, die wirklich aus bürgerlichem Hause kamen und nicht aus proletarischem. Und ich habe das, wenn man so will, bis zum heutigen Tag ist das so, dass ich dann spüre, mein Gott, die haben das alle mitbekommen, wenn man so will, von Kindesbeinen an, was Kultur heißt, was literarische Bildung heißt und. Was ich mir im Nachhinein so im Schnelldurchlauf versucht habe anzueignen. Aber das, also ich habe das allerdings auch sehr positiv im Nachhinein wiederum empfunden, weil ich das Gefühl hatte, im Gegensatz zu den meisten meiner akademischen Kollegen und auch Freunde, sei ich realistischer. Mhm. Also das bilde ich mir wirklich ein. Ich sei realistischer, ich würde die Dinge klarer sehen. Also ich meine den politischen Alltag als eigentlich alle meine Freunde und Bekannten, die eben aus bürgerlichen Kreisen stammen und meines Erachtens viel idealistischer und verblasener sind, obwohl sie oder vielleicht auch weil sie viel gebildeter sind als ich.
Ja, weil sie es in die Wiege gelegt bekamen, ne?
Ja, genau, ganz genau. Also, aber wie gesagt, im Nachhinein wiederum dachte ich, das ist wirklich ein Gewinn eigentlich, weil ich mir bestimmte Illusionen einfach nie gemacht habe. Also bis dahingehend, dass ich dann gemerkt habe, dass meine, wie soll man sagen, kindliche Identifikation mit den Linken, was ja damals dann auch im akademischen Welt die Normalität war, dass die gar nicht mit meinen Erfahrungen übereinstimmt. Und irgendwann hatte ich dann auch den Mut, das einzugestehen, mir selbst und den anderen.
Mhm. Sie haben gerade gesagt, dass es das Ziel der Sozialdemokratie war, möglichst viele Leute ans Gymnasium zu bringen. Wenn man das jetzt von hinten her betrachtet, ist ja ausgeufert bis zu dem Punkt, dass man heute keine Lehre als Koch mehr bekommen kann ohne Abitur. Da ist dann natürlich irgendetwas überdreht worden.
Eindeutig. Aber es ist eben gerade für mich schwierig, das nur kritisch zu sehen, weil ich schlicht davon profitiert habe. Also das stimmt natürlich, dass das einherging mit einer ständigen Absenkung der Standards. Das war allerdings zu meiner Zeit noch nicht der Fall. Also wir hatten 5 Züge, glaube ich, der 6. Und jedes dieser Züge war irrsinnig voll. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die Hälfte jeweils durchgefallen ist, aber von dieser unglaublichen Masse an Sextanern sind dann im Abitur, glaube ich, 30 übrig geblieben. Und sowas gibt's ja heute auch nicht mehr, aber damals wurde man wirklich rausgeprüft. Und ich war ja auch in einem naturwissenschaftlichen Gymnasium und das war mir alles nicht in die Wiege gelegt, Physik, Chemie, Mathematik und so weiter. Aber Biologie war das Allerschlimmste. Aber ja, das hat vielleicht auch ein bisschen härter gemacht und realistischer gemacht. Und vielleicht ist es das, was die eigentliche Fehlentwicklung ist. Nicht, dass die Leute ans Gymnasium kommen, sondern dass, um dort niemandem weh zu tun, man keinerlei Standards mehr aufrechterhält und auch niemanden mehr rausprüft.
Dann hat sich doch Ihr Interesse schon herauskristallisiert, was kein naturwissenschaftliches war am Gymnasium. Denn zur Philosophie und zu den Studiengängen, die Sie dann belegt hatten, Germanistik, Anglistik haben Sie auch noch gemacht, Geschichtsphilosophie, Ästhetik des deutschen Idealismus und später auch noch kritische Theorie der Frankfurter Schule. Das ist ja nochmal ein anderer Sprung. Wie kamen Sie dazu?
Also das war zum einen, verdanke ich das einem Schulfreund, der etwas höher, wie soll man sagen, sozialisiert war und mich schon zu Schulzeiten mit bestimmten Autoren vertraut macht, die damals schon Kultstatus hatten. Also ich erinnere mich vor allen Dingen an Peter Handke und Samuel Beckett. Und auch wenn ich das nicht so recht verstanden habe, worum es da ging, hatte das was Faszinierendes. Und man hat es gelesen und, wenn man so will, parallel zur Schullektüre dann diese Avantgarde-Lektüre gemacht. Sagen wir mal so, es war der Reiz des Avantgardistischen. Und das hat mich dann dazu gebracht, also mal in die Germanistik und in die Philosophie reinzugehen und bin nach Mannheim gegangen. Und wie alles in meinem Leben, glaube ich, das kann man wirklich so sagen, jedenfalls in meinem Berufsleben, ist das, was dann passiert ist, abhängig von bestimmten Personen gewesen, von bestimmten Lehrern. Und das war in Mannheim so, dass da Albert Philosophie gelehrt hat und Specht, das waren zwei brillante Köpfe. Albert, über den hat man gespottet, er sei der Steigbügelhalter von Popper in Deutschland. Aber er war einfach nur ein großartiger Philosoph. Und Specht war ein umfassend gebildeter Gelehrter mit Schwerpunkt auch spätes Mittelalter und frühe Neuzeit. Und kurzum, dafür war ich einfach zu blöd. Ich habe mir sagen lassen von anderen, das sei Positivismus und das sei schlecht. Also habe ich es gar nicht gemacht und habe mich ganz konzentriert auf Germanistik. Und in Germanistik bin ich nun auf einen Lehrer gestoßen oder genauer gesagt auf zwei. Es waren übrigens keine Professoren, sondern noch Assistenten, die einfach faszinierend waren. Und bei dem einen, der so einen Lehrauftrag nur hatte, war ich fasziniert von seinen Fähigkeiten, Sätze mit mehreren Nebensätzen zu formulieren. Also das war so, und gerade für einen Pfälzer Buben war das einfach eine Sensation. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich mir damals, als ich den hörte im Hörsaal, sagte, das musst du auch können. Du musst das mal hinkriegen, so zu reden wie dieser Mensch. Und der andere war noch ganz und gar in seinen eigenen akademischen Studien und hat uns da mitgenommen. Also der hat praktisch seine eigene Forschung zum Lehrgegenstand gemacht, was übrigens das Beste ist, was einem Studenten passieren kann. Und das ging damals um Frühromantik, Friedrich Schlegel, Novalis. Und ja, ich war fasziniert. Also ich habe weniger verstanden als vielmehr, ich bin mitgerissen worden, könnte man sagen, von der Begeisterung dieser beiden. Und so war das dann auch in den darauf folgenden Jahren. In Heidelberg war ich ein bisschen bei Teunissen, einem Philosophen, der auch unglaublich charismatisch war. Und ja, in Berlin schließlich hatte ich das Glück, auf meinen späteren Boss Taubes zu treffen und aber auch auf einen Religionswissenschaftler Heinrich, die genau auch diese Qualität hatten. Die hatten Charisma, die hatten Ausstrahlung, sie konnten fantastisch reden. Und ohne dass ich ja, irgendwas verstanden habe, war einfach immer mal das Gefühl in mir, wow, das musst du auch hinkriegen, das musst du auch machen. Auch bei meinem Freund dann späterer Jahre, Friedrich Kittler, auch da hatte ich eigentlich kaum verstanden, worum es ihm ging. Aber die Begeisterung, der Enthusiasmus, das war das Entscheidende. Und ich glaube, das ist der größte Unterschied zu heute. Das spürt es an meinen eigenen Kindern, die ja auch alle studiert haben. Von denen habe ich das nie gehört, dass sie mal an einen Lehrer gekommen sind, an einen Prof, ja, einen Dozenten, der sie fasziniert und begeistert hat.
Jetzt hatten Sie ja schon Jakob Taubes erwähnt gerade. Wir machen mal einen Sprung. Wir sind jetzt schon in Berlin. Sie haben in Mannheim und Heidelberg studiert und sind dann nach Berlin gegangen an die Freie Universität. Ja, das war natürlich auch das Modephänomen schlechthin. Man ging nach Berlin erstens, weil man da der Bundeswehr entgehen konnte. Das war, glaube ich, in Ihrem Fall
richtig,
auch so.
Richtig, genau. Ja.
Und dann gab es natürlich da schon ein wildes intellektuelles Leben. Jetzt Jakob Taubes ist natürlich noch eine Spezialfigur. Wir müssen ein bisschen über ihn reden. Halb Genie, halb Scharlatan. Was war er denn für Sie?
Ja, Taubes war für mich natürlich die Schlüsselfigur in Berlin. Nicht nur, weil ich dann 11 Jahre lang, das muss man sich mal vorstellen, 11 Jahre lang sein Assistent war, sondern weil er für mich vollkommen neue Weichenstellungen intellektueller Art gebracht hat. Und zwar auf seine, ja, für mich sehr liebenswerte und gleichzeitig schroffe Art, mit der er beispielsweise gesagt hat, ach, Sie kommen hier an und wollen Ihre Dissertation schreiben über Adorno, das ist doch alles Blödsinn oder Kappes. Wenn schon, dann machen Sie doch wenigstens Walter Benjamin, was ich dann auch gemacht habe. Und er hat mir im Grunde gesagt, was die Figur Leo Nafta in Thomas Manns Zauberberg dem kleinen Bildungsbürger Castorp sagt, verlieren Sie doch endlich Ihre kindliche Angst vor dem Begriff Reaktion. Also Taubes hat es ein bisschen anders formuliert und hat gesagt, das ist einfach lächerlich, wenn Sie bestimmte Autoren nicht lesen, weil Sie gehört haben, die seien Nazis oder so irgendetwas. Lesen Sie wenigstens mal Heidegger. Und dann hat er mir auch Carl Schmitt nahegebracht. Hobbes war damals eins der großen Themen. Also Autoren, die man normalerweise nicht anfasst, wenn man ein guter Mensch ist.
Armin Mohler.
Ja, natürlich, genau. Den kannte er sogar persönlich. Also es gab jetzt Kontakt, intellektuellen Kontakt mit einer Welt, die mir bisher völlig verschlossen war. Und auch da ging es dann im Grunde so weiter, wie schon seit der letzten Jahren der Schulzeit. Ich musste nachholen. Also ich habe mich immer wieder aufladen lassen von dem Enthusiasmus, der Begeisterung und den auratischen Kräften, die da auf mich wirkten. Und bin dann nach Hause und habe gelesen. Das war auch damals durchaus zeittypisch. Denn ich habe mich damals auch regelmäßig mit Kommilitonen getroffen in so Lesezirkel, in so einem Lesezirkel. Also wir haben uns immer gemeinsam Bücher vorgenommen, die wir dann besprochen haben. Ist jetzt egal, ob die gut waren oder schlecht, aber diese Intensität, die war da und die war geradezu zeittypisch, würde ich sagen. Und auch da hatte ich eben Glück, dass ich da reingeraten bin. Und also es war nicht nur Taubes, der da auf mich sehr stark gewirkt hat in Berlin, sondern es waren gerade auch wirklich zum Teil geniale Studenten, die dann später auch große Namen wurden.
Sagen Sie mal ein paar Namen.
Menninghaus beispielsweise, also der ein sehr bedeutender Literaturwissenschaftler wurde. Also das war einer der ersten. Dann hatten wir dort auch französischen Besuch von Jean-Luc Nancy. Später kam auch Derrida. Also es kamen jede Menge Leute. Oder Werner Hamacher als war auch ein Student damals noch, als ich ankam. Und das war dann eine Schlüsselfigur, wie soll man sagen, der er hatte dann einen Lehrstuhl in Amerika, kam zurück nach Frankfurt. Also das sind alles Leute, die auch Karriere gemacht haben. Es gab einen sehr bedeutenden Lacan-Übersetzer unter diesen Studenten. Metzger hieß der. Also da, es gab schon eine Reihe toller Typen, die was drauf hatten. Und alle hatten Lust, miteinander zu diskutieren. Also es sind alles so Dinge, die man sich heute nur noch schwer vorstellen kann.
Also wenn Sie 11 Jahre lang mit einem Jakob Taubes Verkehr hatten, also zunächst mal eben als Schüler, als Assistent, dann gibt's ja doch auch eine persönliche Nähe. Das interessiert mich doch ein bisschen, wie dieser Typ eigentlich gestrickt war. Jetzt ist gerade ein Buch erschienen von seinem Sohn, eine Art nachgetragener Liebe, so. Peter Hertling hat ja diesen Titel mal geprägt. Er erklärt das sehr schwierige Verhältnis zu seinem Vater. Was haben Sie davon mitbekommen? Es war ja eine tragische Geschichte. Ich meine, seine Frau hat sich geschieden, nach der Scheidung hat sie ein Buch geschrieben und sich eine Woche, nachdem das Buch erschienen ist, umgebracht. Also genau, entsetzlich.
Ja, Susan, ja. Ja, also so war das mit fast allen. Taubes hatte wirklich ein unglaubliches Talent, Leute gegen sich aufzubringen. Und ich glaube, das ist das Geheimnis dieser 11 Jahre Assistentenzeit liegt genau darin. Taubes wollte damals als Assistent jemanden, der mit all dem nichts zu tun hatte. Also ein Homo Novus, ein Mensch, der nichts wusste von all dem, der weder etwas von seiner Familie wusste, noch zu dem Inner Circle, der sich immer um Taubes herum gebildet hat, also mit wichtigen, auch wirklich bedeutenden Assistenten.
Und Sie waren da der Parsifal, ja?
Ganz genau, ja. Also wirklich der, also naiver, unwissender, der aber eben sich riesig gefreut hat, da mitmachen zu dürfen oder irgendwie dabei sein zu können und nebenbei auch noch Geld zu verdienen. Und ich glaube, das war das schlichte Geheimnis. Wir hatten immer eine super Beziehung, gerade weil ich nicht zu dem Inner Circle gehörte, bis zum Schluss nicht. Ich habe nie dazu gehört und das hat auch zu enormen Animositäten geführt. Also auch seine damalige Frau, die Margareta von Brentano, die hat mir nie über den Weg getraut. Und alle haben immer gesagt, Taubes gesagt, pass auf den da, das lass dich da nicht einfangen von diesem Bolz. Also niemand traute mir so richtig, weil ich nicht dazu gehörte. Und da hatten sie ja auch recht.
Und das haben sie 11 Jahre lang ertragen.
Nein, das war ja gar nicht, wie soll man sagen, wir hatten unsere Villa und in der Villa saßen die 2, 3 Mitarbeiter, Taubes und ich und die Sekretärin, sonst niemand. Und wir hatten, also ich musste nicht rausgehen gewissermaßen. Und wir hatten ein super Verhältnis, Taubes und ich, was völlig untypisch war, weil er eben, wie gesagt, mit fast allen anderen immer irgendwie auf Kriegsfuß stand. Und weil er auch Lust hatte, ne, auf diesem kriegerischen Auseinandersetzung. Aber ich habe mich mit Taubes auch so gut wie nie über Sachthemen unterhalten, also beispielsweise über seine Interessen, sondern wir haben uns viel über Frauen unterhalten, sogar über Fußball. Ich kann mich noch erinnern, als während einer Weltmeisterschaft wir, ich glaube, gegen Algerien gespielt haben. Und er dann sagte, heute geht's gegen den Islam, das mussten wir sehen. Also ich glaube, das war für mich der Riesenglücksfall, dass ich immer diese, ja, wie Sie richtig sagen, Parsifal-Stellung da hatte und wir eigentlich immer nur über Dinge gesprochen haben, die entweder lustig oder aufregend waren, aber nie sachlich. Und erst als er wirklich hinfällig war, musste ich ihn beispringen, auch in diesen Dingen. Also beispielsweise habe ich dann begonnen, ihn hin und wieder zu begleiten zu Vorträgen, die er hören wollte. Oder ich habe sogar ihn begleitet auch zu seinen eigenen Veranstaltungen hin und wieder. Und er fragte dann immer, na, wie war ich? Und ich habe dann natürlich gesagt, ja, super. Und also ich habe dann nur ein bisschen sykophantisch, könnte man böse sagen, ihn betreut. Und also dann ging das auch allmählich dazu über, dass die Buchprojekte, die er dann doch hatte, gab ja 3 Sammelbände so unter seiner Ägide, dass ich die zunehmend dann betreut habe, also bis hin zu seinem Vorwort, das er jeweils geschrieben hat. Taubes hat ja selbst so gut wie gar nichts geschrieben und man musste ihm jede Zeile gewissermaßen aus seinen Fingern saugen. Aber wie gesagt, diese Entfernung von Kampfgebiet Taubes, war eigentlich der Garant dieser guten Beziehung.
Wir müssen was nachtragen, weil wir das Wort noch gar nicht erwähnt haben. Also Taubes war ja Jude. Er war eigentlich ein Ideologe des Judaismus, könnte man sogar sagen. Das war ja sehr weit entfernt von ihrer Herkunft, von ihrer Welt. Und er war natürlich auch so ein typischer Weltbürger, vielsprachig, glaube ich. Also
sehr, ja.
Wie viele. Und in mancher Hinsicht erinnert er mich an meinen Freund George Steiner.
Ja.
Da gab es Parallelen. Ja, also diese Vielsprachigkeit ist nicht so ihr Ding, oder?
Absolut. Nein, vollkommen richtig. Sie haben ja mitgekriegt, dass ich sogar bei Englisch schon in der ersten Klasse gestolpert bin. Aber in der Tat, das ist ja auch, gehört mit zum Faszinieren, nicht nur von Taubes, sondern von vielen akademischen Juden, die ich durch Taubes kennengelernt habe. Also das war natürlich auch ein irrer Gewinn. Wir haben so viele Gäste gehabt, regelmäßig Gäste aus Jerusalem, aus New York, aus Paris, also wirklich unentwegt. Die tollsten Leute, die Taubes natürlich alle kannte. Und er selbst war allerdings schon ein bisschen zu beschädigt, um noch weitere Reisen zu machen als Paris. Aber nach Paris ist er regelmäßig nach wie vor gegangen. Das war einmal so, dass ich mit meinem Freund Jochen Hörisch selbst in Paris war und wir ihn buchstäblich innerhalb von nur einem Tag dreimal getroffen haben. Also er lief da durch die Stadt hindurch und kannte natürlich auch alle möglichen Leute. Und er hat ja kaum was geschrieben, was nicht schlimm ist, denn Jesus und Sokrates haben ja auch nichts geschrieben. Aber er hat dann doch gerne was geschrieben, nämlich Postkarten und Briefe. Und das gehörte zu seiner Form von Leben, nicht dieses Kommunikative, also mit ständig mit Leuten im Austausch zu sein. Er las auch die Texte anderer und hat sie dann mündlich meistens kommentiert oder in kurzer, scharfer, kritischer Form. Dadurch hat er sich natürlich so ziemlich jeden zum Feind gemacht, aber das war seine Welt.
Da Sie gerade Jochen Hörisch erwähnt haben, machen wir mal einen Sprung, denn Sie beide verbindet ja außer der Freundschaft etwas, nämlich Sie sind Medien-Darlings geworden in einer gewissen Zeit, im Grunde Popstars der akademischen Szene in Deutschland. Ich erinnere mich, dass Sie in den öffentlich-rechtlichen Medien auch omnipräsent waren eine Zeit lang. Und wenn ich sage Popstar, dann meine ich das auch so, weil Sie tatsächlich ja so eine Philosophie des Pop geleistet haben. Können wir das mal kurz umreißen, was Sie dahin gebracht hat?
Also das ist schon absolut richtig und hängt wesentlich mit den Einflüssen zusammen, denen ich damals ausgesetzt war. Es gab beispielsweise einen Studenten, der promoviert hat bei dem Religionswissenschaftler Klaus Heinrich, der mich auch sehr tief beeindruckt hat und bewegt hat. Und diese Arbeit hieß, also die Dissertation hieß It's Only Rock'n'Roll. Und das hat das irgendwie schon sehr schön signalisiert, was da alles möglich war in dieser Zeit. Und es war eben tatsächlich so, dass die Pop-Szene insgesamt, also was die Musik betrifft, und das waren ja nicht nur die Rolling Stones, sondern da gab es auch so viel esoterischere Bands wie Pink Floyd. Aber was auch das Interesse an populärer Kunst betrifft, ich kann mich gut erinnern an Rezensionen von Helmut Karasek. Und Karasek hat beispielsweise einen riesengroßen Artikel über den neuesten James-Bond-Film veröffentlicht. Oder der von mir auch sehr bewunderte Karl-Heinz Bohrer, der natürlich selber sich als Literaturwissenschaftler versteht. Aber was mich fasziniert hat, waren Artikel, ich glaube sogar zweiseitig in der FAZ, über Günter Netzer mit dem Titel Netzer kommt aus der Tiefe des Raums. Das war damals nicht nur möglich, sondern man hatte das Gefühl, das ist die richtige Art, daran zu gehen. Das ist die echte Kulturrevolution. Und ja, das hat mich, wie gesagt, wahnsinnig fasziniert. Und es gab dann halt auch entsprechende Theorien, die sich sehr gut eigneten, um das voranzutreiben. Die kamen vor allen Dingen aus Frankreich. Also das war dann eben auch die große Zeit des Psychoanalytikers Jacques Lacan oder von Michel Foucault, von Jacques Derrida. Jean-Luc Nancy war ständiger Gast bei uns auch. Also diese Pop-Philosophie aus Paris, die ist da auch auf unheimlich fruchtbaren Boden gefallen. Das ging ja bis hin auch auf die Ebene der revoltierenden Studenten, nicht? Es gab damals einen Tag oder eine Veranstaltung, die hieß Tu nix. Und dieses, wenn man so will, war das die Geburtsstunde der Spontis und ich glaube auch die Geburtsstunde der Taz übrigens. Und ja, da kamen diese Philosophen, diese damals schon weltberühmten Philosophen aus Paris, auf Einladung von Studenten da ins Auditorium Maximum der TU. Und ja, wissen Sie, sowas gibt's einfach nicht mehr. Und dieses Gefühl.
Ja, vielleicht ist es ausgebrannt. Ich meine, es war ein Feuerwerk.
Richtig.
Aber ja, was dann zurückbleibt, sind so Hülsen, die irgendwie auf dem Boden rumliegen.
Das stimmt.
Ich meine, Geisteswissenschaft als Spaßveranstaltung zu verstehen und zu inszenieren, hat ja zunächst mal was Befreiendes.
Ja.
Aber das hat natürlich auch Grenzen und Rückwirkungen.
Absolut.
Wenn wir jetzt von heute da drauf blicken, was würden Sie sagen, was ist der Verlust, der damit verbunden war?
Ja, aber Sie müssen auch irgendwie ein bisschen in Blick behalten, dass damals auch eine der Grundüberzeugungen der Progressiven die war, dass es keine Anschlussfähigkeit für die Traditionen gibt. Also dass man da nicht einfach anknüpfen kann und weitermachen kann als Germanist oder was auch immer mit Faust oder auch Kafka, irgendwas in dieser Art. Und wenn Kafka, dann aber auf eine ganz andere Art und Weise. Und also das, ich will es nicht schönreden, denn Sie haben natürlich recht mit Ihrer Einschätzung, diese Spaßphilosophie, die sich irgendwann mal selbst aushöhlt. Aber ich will nur mal an einen Buchtitel erinnern von Roland Barthes, Mythen des Alltags hieß das. Das hat das eigentlich sehr schön zusammengefasst in einem Buchtitel. Nicht? Man hatte einerseits diese tiefen Dimension des Mythischen und andererseits aber Phänomene aus dem Alltag. Es ging da beispielsweise um den Citroën oder es ging um die Nationalspeise, also Steak mit Pommes frites. Also das war was anderes, das war was Neues. Man hatte auch neue analytische Werkzeuge, Psychoanalyse, strukturale Anthropologie von Lévi-Strauss. Also das hat einfach begeistert und fasziniert. Und ja, da sind Kurzschlüsse entstanden. Bei Kurzschlüssen geht auch immer was schief, ist ja klar. Aber da sind Kurzschlüsse entstanden, die dann auch, wie Sie richtig sagen, Feuerwerke entzündet hat. Und sicher ist da unendlich viel an Niveau verloren gegangen und es reißt eine gewisse Unverantwortlichkeit ein. Aber rückblickend muss ich doch sagen, damals gab es eine unglaublich hohe Begeisterung. Und heute spüre ich davon eigentlich gar nichts mehr, ohne dass wir da in eine neue Nüchternheit und Sachlichkeit gekommen wären, sondern es ist eigentlich nur noch langweilig.
Ja, kein Dionysos mehr dahinter, aber
richtig,
auch kein Apollo, keine apollinische Klarheit. Sie sind ja nicht wirklich ein 68er, also Sie sind jetzt 73, wenn man es so ausrechnet. Das heißt, Sie waren eher Zaungast von der wirklichen 68er Aufbruchsbewegung und diesem ganzen dionysischen Taumel, der da herrschte.
Ganz genau. Zaungast war ein sehr guter Ausdruck eines, ich glaube, Süddeutsche Zeitungsjournalisten. Ich habe den Namen wieder vergessen, aber das trifft's genau. Und das war auch wieder ein Riesenvorteil. Ja, also man wurde hin und wieder mal zugelassen und sah diese älteren Brüder und Schwestern, die dann auch regelmäßig immer noch zu Demonstrationen gingen, selbst zu meiner Zeit da in Berlin. Aber man musste nicht mitmachen. Also man konnte sich raushalten. Und das war ein ungeheurer Gewinn, nicht? Also es war ein großer Zeitgewinn. Es war aber auch der Gewinn von Distanz, was nachdenken lässt und was reflektieren lässt. Also auch da hatte ich dann das Gefühl, den Vorteil der Distanz zu haben, der mich vor gewissen Verblendungen doch schützt. Und sagen wir es mal so herum, es war relativ leicht, mich aus der Neomarxismus-Ecke herauszuholen. Wenn ich das anekdotisch noch ergänzen darf, ich wurde einmal zugelassen zu einem konspirativen Treffen. Da ging es um den sogenannten Fememord an Schmücker. Daran können sich nur die ganz Alten erinnern. Aber ich weiß noch ganz genau, diese gespenstische Atmosphäre, wirklich des Konspirativen, als könnte man da noch irgendwas drehen und als würde da noch die, wie soll man sagen, könnte man die Weltangel bewegen oder ausheben. Aber das war ein einziges Mal und ich war zwar einerseits fasziniert und so ein bisschen hatte so Gänsehaut dabei, aber andererseits war auch klar, nie wieder. Das ist einfach nicht deine Welt. Und so war ich da also auch im Wesentlichen distanziert, altersmäßig distanziert, so wie ich aber eben auch bei Taubes Inner Circle nie dazugehörte, sondern immer draußen stand und betrachten konnte. Ja, Zaungast ist dann schon das beste Wort.
Also solche Leute wie Taubes oder auch George Steiner, die strahlten ja eine ungeheure Ernsthaftigkeit aus, so dass ich mir vorstelle, das ist eine ganz andere Welt gegenüber dem Lustigsein, was eben auch aus Frankreich da kommend durch die Dekonstruktivisten eingerissen ist. Hatten Sie das Gefühl, Sie müssen sich entscheiden?
Nein, überhaupt nicht. Ich war ja von beidem, und das gilt ja bis zum heutigen Tag, von beidem eben, wie gesagt, auch entfernt. Mir hat nur die Gewichtigkeit der Fragestellung immer mehr eingeleuchtet. Also mir hat immer mehr eingeleuchtet, dass Taubes da entscheidenden Dingen auf der Spur ist, und zwar schon seit Jahrzehnten, von denen ich gar nicht wusste, dass sie existieren. Also wie etwa diese Fragestellung politische Theologie, auf die Art und Weise bin ich mit Carl Schmitt überhaupt erst in Kontakt gekommen. Ich habe übrigens einen Brief von Carl Schmitt. Aber ganz im Ernst, ich habe das immer beobachtet von außen, weil ich ja auch Zeit brauchte, um das erst nachzulesen. Ich kannte das ja alles gar nicht. Und deshalb war ich auch nie auf einer Seite oder musste mich entscheiden für das eine oder das andere. Und ich hatte ja, wie gesagt, auch bei Taubes, diesem, wie Sie zu Recht sagen, sehr ernsten Menschen, also der bis, wenn man so will, in psychische Krankheiten hinein ernst war, eben auch diese spaßige Seite. Also wir haben unheimlich viele lustige Dinge gemeinsam erzählt und gesagt und erlebt.
Er hat auch gern gelacht, ja.
Er hat sehr gerne gelacht, ganz genau, vor allen Dingen über andere Leute. Und das, und ich auch. Also wir haben uns da wirklich sehr, sehr gut verstanden. Der Unterschied zu George Steiner ist für mich einfach der, dass George Steiner dieses Ethos des Werks hatte. Auch das kann ich an einer Geschichte deutlich machen. Ich habe George Steiner kennengelernt auf einer Freiburger Podiumsdiskussion und wir setzten uns dann beim Essen zusammen und ich erzählte ihm dann, also wir kamen auf Persönliches und erzählte ihm, dass meine Frau gerade Zwillinge geboren hatte. Und George Steiner verstummte dann so eine Minute und fragte dann, Herr Bolz, jetzt mal ganz ehrlich, wenn Sie sich entscheiden könnten, Sie haben die Zwillinge oder Sie hätten ein Sonett von Shakespeare gedichtet.
Wow.
Wofür würden Sie sich entscheiden? Und ich habe dann natürlich gesagt, es ist natürlich für die Zwillinge, ist doch klar. Und ihm war das überhaupt nicht klar, ganz im Gegenteil. Also das, ich meine, das ist jetzt sehr zugespitzt, aber das ist die Wahrheit. Und ja, aber das nicht dieses, das Werk, die Präsenz des Werks, das die Geschichte überdauert, das ist George Steiner und damit hatte Taubes überhaupt nichts im Sinn. Taubes Zentralfigur war ja dann auch jemand, der nicht ein Werk schaffen wollte, sondern die Welt verändern wollte und es auch geschafft hat, nämlich Paulus.
Mhm. Ja.
Und
Das führt jetzt zu weit.
Ja.
Ich bleibe mal kurz bei diesem Lachen und eigentlich geht es ja um Sie, nicht um George Steiner und Taubes, aber trotzdem diese Affektregister, die interessieren mich natürlich auch bei Ihnen. Sie lachen gern, das weiß ich, aber ich weiß nicht, wie Sie sind, wenn Sie wütend sind oder ärgerlich sind.
Ja, ich glaube, da kann man sich natürlich sehr täuschen, aber ich glaube, das passiert jetzt seit vielen Jahren eigentlich gar nicht mehr, dass ich wütend bin, vielleicht weil ich so ein bisschen zweckpessimistisch bin und eher dazu neige, immer das Schlimmste zu erwarten und dann kommt's besser, als ich befürchtet habe. Also es gibt dann wenig Anlass zum wütend werden. Ich kann mich gar nicht erinnern an den letzten.
Haben Sie sich denn früher an die Umwelt ausgelassen? Also ich meine, solche Leute wie Taubes oder auch Steiner, die konnten dann sehr schroff sein, auch
richtig,
im direkten, ja, Verkehr. Da hatte man dann Angst. Die waren auch fähig, es an Sekretärinnen, also ganz armen Wesen auszulassen.
Das ist leider wahr. Nein, ich glaube, das war wirklich niemals der Fall. Aber das hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich einfach immer Glück hatte mit den Leuten. Ich hatte das also eine Serie von Glücksfällen und irgendwie mochten mich die Leute auch immer. Vielleicht deshalb, weil ich gerne gelacht habe, ich weiß nicht. Also ich hatte selten Probleme in Essen. Die Professoren waren irre nett zu mir. In Berlin weniger, aber da habe ich die einfach ignoriert, da an der TU. Also ich wurde überall unglaublich nett behandelt und es gab dann jedenfalls beruflich niemals Grund, zornig zu werden.
Ja, außer von manchen Rezensenten, ne?
Ach so. Ja, nun gut. Aber da habe ich frühzeitig gehört, zerrissen zu werden sei nicht das Schlimmste. Das Schlimmste sei, ignoriert zu werden. Und insofern war ich eigentlich auch mit den Verrissen, die natürlich brutal waren, immer zufrieden und habe mir gedacht, naja gut, wenigstens wird mein Name noch genannt. Schlimm wird's erst, wenn niemand mehr weiß, wer das ist.
Sind Sie neidisch auf manche Leute? Also in der akademischen Welt zählen ja Ehrendoktorate und solche Dinge. Sie haben als Modephilosoph natürlich einen Riesenruf erworben, aber manchmal könnte ich mir vorstellen, sagt man sich dann, also Entschuldigung, aber so klug wie Hans-Ulrich Gumbrecht bin ich auch.
Den finde ich übrigens auch ganz toll. Aber nein, im Gegenteil, also auf meine akademischen Kollegen oder Freunde bin ich niemals neidisch gewesen. Im Gegenteil, die haben mir immer leid getan, weil sie das so ernst genommen haben.
So, wir müssen zum Ende kommen. Eine letzte Sache will ich ganz kurz ansprechen. Und zwar, weil darin ein Wesenszug vielleicht liegt, ich weiß es nicht, das müssten Sie mir jetzt erläutern, der mich interessiert. Sie bekamen unlängst Besuch von der Staatsgewalt. Das ist durch alle Medien gegangen, weil Sie einen frechen Post auf X, auf Twitter, veröffentlicht hatten. Und dann hat man Ihnen also angehängt, das sei Verwendung verfassungsfeindlicher Kennzeichen, also so ein alter Spruch wie Deutschland erwache, darf man ja nicht sagen. Sie haben das geschrieben und dann kam die Polizei vorbei. So, Sie haben dann irgendwann gesagt, das zahle ich jetzt. Also ich glaube, wie viel war es eigentlich für die Einstellung des Verfahrens?
Soll ich ja nicht sagen.
Ach, das dürfen Sie nicht sagen?
Ich dürfte es, aber ich soll es nicht, meinte mein Anwalt. Könnte man rausfinden, aber ich kann immerhin sagen.
Ein niedriger vierstelliger Betrag habe ich gelesen.
Also
sehr richtig. Dann tippe ich mal auf 2500.
Ich lasse es mal offen, aber ich habe es Hate Aid gespendet.
Tatsächlich, ja?
Ja.
Das durften Sie sich aussuchen.
Ja.
Kriegt man da so eine Liste, wo man hin, also SOS Kinderdorf oder dies oder das?
Genau, richtig. Ja, ja. Es gibt viele, die nicht in Frage kommen. Aber ja, Sie wollen sicher wissen, ob das irgendwelche Auswirkungen hatte, oder?
Nee, ich wollte wissen, warum Sie bezahlt haben.
Ach so,
man hätte ja auch sagen können, das ist dermaßen abartig. Ich spiele da auf keinen Fall mit. Ich werde das durchkämpfen bis zum Europäischen Gerichtshof, ja, wenn es sein muss. Aber Norbert Bolz hat vielleicht philosophisch, ich weiß es nicht, was war der Grund der Reaktion?
Nein, nicht philosophisch, sondern familiär. Ich wollte es einfach meiner Frau und meinen Kindern nicht zumuten, dass sich das vielleicht über Jahre hinzieht. Denn von 2 Jahren hat mein Anwalt da auch gesprochen als Möglichkeit, wie sich das schleppen kann. Und das wollte ich auf keinen Fall. Und das hat außerordentlich schmerzliche Folgen gehabt, denn ich habe viele, ja, Freunde ist vielleicht ein zu starkes Wort, aber gute Bekannte verloren, die nämlich genau das von mir erwartet haben. Es kann sein, wenn ich Single gewesen wäre, dass ich tatsächlich gesagt habe, das ist so wahnsinnig, kann nicht sein, da muss ein Freispruch her. Und das hängen wir an die ganz große Glocke. Aber wie gesagt, also viele haben mir das übel genommen und nehmen es mir immer noch übel. Und das tut mir bei vielen sehr, sehr leid, wie ich es wahnsinnig schätze. Aber das war auf jeden Fall richtig, denn der Seelenfriede meiner Familie ist mir noch wichtiger als der Kampf für die Meinungsfreiheit.
Und Ihre Frauenschar, denn es handelt sich um Ihre Frau und 4 Töchter in der Familie Bolz, haben die gesagt, ach, das war aber so süß von dir, dass du das für uns getan hast, oder?
So nett haben Sie es nicht formuliert, aber Sie finden das alle richtig.
Herr Bolz, vielen Dank für alle Auskünfte.
Sehr gerne.
Das war die Sendung Persönlich. im Kontrafunk. Die Fragen stellte Burkhard Müller-Ulrich.